Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ja, wir sind spät dran heute. Das ist Anstoß Late Night. Das liegt natürlich daran, dass wir uns nochmal die 146 Seiten des Koalitionsvertrages durchlesen sollten. Und wenn ihr das auch gerade vorhabt, dann kommt hier die perfekte Begleitmelodie. Zwei sanfte Stimmen, die mit euch über Fußball philosophieren wollen. Und zwar klar verständlich, alles bestens on point ausformuliert. Wir liefern Ausrufezeichen, keine Fragezeichen. Bei uns sitzt jedes Satzzeichen. Und ich mache jetzt mal einen Punkt, damit auch er zu Wort kommt. Fabian Wittke, hallo.
Ich freue mich auf Michael Augustin und ich habe mich gefragt, ob man eigentlich in Zukunft Lars Klingbeil auch mieten kann, so für Stadtfeste, Hafengeburtstage, und zwar als Ballonrundflug. Und zwar müsste man da ja eigentlich nur noch so einen Korb an seine Füße binden und dann kann man mit ihm in...
Wieso?
Ich meine, Lars Klingbeil wird doch gefühlt immer dicker, oder? Ist ein Stressesser.
Ja, das ist auch eine anstrengende Zeit. Also Wahlkampf ist anstrengend, Regierungsbildung ist anstrengend, Politik ist anstrengend. Wenn er jetzt Finanzminister wird, dann wird es auch anstrengend. Ich glaube, der sieht jetzt länger so aus, vielleicht sogar eine Legislaturperiode.
Er hat ja auf jeden Fall schon mal einen März hinter sich gelassen. Das ist der kalendarische.
Ja. Ja, und er ist FC Bayern-Fan. Über den Verein reden wir auch. Ob der wohl morgen in Mailand ist?
Nee. Nee, ne? Also der FC Bayern schon, aber...
Nee. Wenn dann übermorgen, ja. Mittwoch. Ach Mist.
Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich, weiß Gott nicht, so gut gelaunt wie mein lieber Podcast-Kollege und Freund auf der anderen Seite. Wir nehmen remote am späten Montagabend auf und ja, es, wenn man sich jetzt mal ein Spiel so rauspicken sollte, dann muss man schon sagen, dann gibt es von uns beiden... einen, der dann doch das Lächeln ein bisschen freizügiger und ein bisschen selbstverständlicher trägt. Und ich spoilere das jetzt mal. Und das bin nicht ich.
Ja, ich freue mich natürlich, dass RB Leipzig El Plastico am Freitagabend beim VfL Wolfsburg gewonnen hat. Da war ich.
Ja, das meine ich, absolut.
Worauf willst du hinaus?
Genau.
Ja, genau. Darüber wollen wir auch reden und dann sicherlich auch über die zweite Liga mal wieder. Das ist ja verrückt. Also der HSV patzt, alle anderen patzen auch. Ja, will denn keiner aufsteigen? Und wir können auch nochmal über einen möglichen Folgentitel reden. Das haben wir gestern schon mal so in unserer WhatsApp-Chat-Gruppe, die aus uns beiden, aus zwei Personen besteht, gemacht. Ich habe gesagt, man könnte die Folge nennen, wenn es bei Werder bergauf geht. Und du hast was gesagt, was auch sehr schön ist. Komm, lass mal hören.
Ich habe gesagt, wenn in jedem Fall, wenn wir nochmal uns um Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli drehen wollen, dann natürlich auch nochmal, wenn das Wunder von Bernhardsson ausbleibt. Oder wenn Werder natürlich auch noch nicht über den Berg ist, aber das können wir dann immer nochmal sehen. Vielleicht sollten wir auf jeden Fall Chris de Berg auf die
Es ist wieder Samstag und er hat eine,
das ist so eine Mischung aus Thomas Gottschalk und Felix Magath, ich lasse es lieber, aber
ich habe das schon verstanden.
Chris de Berg sollten wir auf die Playlist packen, finde ich.
Mit Lady Gaga, Lady
genau.
In Red, ne?
Ich kenne auch mir gar nicht von Chris de Berg. Ach, dann natürlich on the Beach gibt's ja auch noch, ne?
Ja,
Driving Home for Conference League möglicherweise.
Nee, das ist Chris Rea.
Ja, stimmt, das ist Chris Rea. Hast du recht. Ja, stimmt. Ja, mit André Chris.
Genau.
Ja, hast recht.
Und Chris Cross war Jump. So, und Oliver Berg, weißt du, was mir an dem auffällt? Also wenn ich Oliver Berg sehe, das kommt nicht so oft vor. Also der hat ja beide Tore für Werder in Stuttgart geschossen. Dann ist er auch interviewt worden. Und mich guckt da immer auch ein Teil von Wayne Rooney an, finde ich. Also google das mal. Wayne Rooney, 15 Kilo leichter, vielleicht auch ein paar Jahre jünger. Und Oliver Berg jetzt mit Bart, das ist für mich eine und dieselbe Person.
Ja, das war die Wiederauferstehung von Wayne Rooney. Es gab ja einmal den ganz, ganz jungen und dann gab es den ja dann plötzlich ohne Haare. Und als er dann ja mit Haaren wieder zurückkam nach der Haartransplantation, hat er gesagt, so wahrscheinlich einmal hier in der Türkei, ich hätte ganz gerne die Frisur von Oliver Berg in 15 Jahren. Und dann haben sie ihm das gebastelt.
Ja, und Oliver Berg, der bekommt jetzt vielleicht sogar einen neuen Vertrag bei Werder. Der von Marvin Ducksch hat sich automatisch um ein Jahr bis 2026 verlängert. Läuft bei Werder auch sportlich. 3 Siege jetzt. Kiel, Frankfurt, Stuttgart, alle geschlagen. Und plötzlich kommen sie wieder auf die Träume. Werder in der Europa League oder in der Conference League. Werder ist im Flow. Ich würde es den Bremern gönnen, weil auch darüber haben wir ja schon, ich glaube, auch in dieser Saison mal gesprochen, dass die Bremer selbst diesen unattraktiven Wettbewerb wie Conference League, bei dem man ja den Gegner mit der Lupe auf der Landkarte suchen muss, voll annehmen. Das Weserstadion wäre donnerstagabends voll. Viele Bremer würden sich dann zu den Auswärtsspielen auf die Reise machen. Aber ich glaube, wenn man drüber redet, dann passiert wieder irgendwas Komisches. So war es ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder. Ich glaube nicht, dass Werder es schafft, obwohl das Restprogramm jetzt mit 2 Heimspielen gegen Bochum, St. Pauli, ich habe es mir aufgeschrieben, Union auswärts, Leipzig zu Hause, Heidenheim am letzten Spieltag auswärts. Das ist ja auch nicht so schwierig, aber ich glaube, die Bremer schaffen es nicht, obwohl ich es ihnen von ganzem Herzen gönnen würde.
Ja, ich finde vor allen Dingen, dass man diese Conference League dann doch ein bisschen zu sehr romantisiert oder die Erinnerung, die zeichnet doch so gerne oder malt so gerne mit dem goldenen Pinsel. Und wenn Werder an große Europapokalnächte denkt, die Werder-Fans, dann ist es wahrscheinlich so ähnlich wie mit Eintracht Frankfurt 2000. Dann denkt man so, ja, das ist die große Zeit und gewesen damals. Und letzten Endes, wenn wir uns die Realität dann mal anschauen, ne, das ist ja der eigene Traum versus Reality, und die Reality sagt dann ja, okay, Conference League macht wann Spaß? Vielleicht ab dem Halbfinale, ich übertreibe jetzt gerne mal ein bisschen, du spielst am Donnerstagabend, ja, okay, klingt dann irgendwie nach Europapokal, musst aber natürlich dann auch irgendwo möglicherweise nach Aserbaidschan fahren, spielst dann aber eben auch nicht mehr in der Bundesliga in der Regel, vielleicht irgendwie mal so Werder-Zeit war auch irgendwie immer ganz gerne Freitagabend, Flutlicht, Nieselregen oder natürlich die Lieblingsanstoßzeit um 15.30 Uhr am Samstag, sondern du spielst dann am Sonntagabend zur möglicherweise spätestens Zeit ganz häufig. Und was natürlich dann auch wieder gleichermaßen der Stimmungskiller ist oder das Gläschen Wasser, was man dann noch in den Europapokal Wein gießt, ist einfach, dass Werder natürlich jetzt auch nicht unbedingt den Kader schon von Haus aus hat, der mal eben so 2-3 Wettbewerbe mal eben so kompensieren kann. Ich weiß es nicht. Ich kann alle Werder-Fans verstehen, die danach lechzen und eben dieses Gefühl haben von Europa. Aber ich würde sagen, wie war das? Thiago oder nix. Ich würde sagen, entweder Europa League oder lieber drauf verzichten.
Ja, noch sind es ja auch 3 Plätze. Also Freiburg ist 6., Werder ist 9. Freiburg steht 3 Plätze besser da, hat 3 Punkte mehr. Und sollte Stuttgart, momentan nur 11., Pokalsieger werden, bekäme der VfB ja den Startplatz für die Europa League, Mainz als 5. den 2. und dann wäre Rang 6 eben der Conference League Platz. Die Bremer müssten dann auch erstmal an Dortmund, Gladbach vorbei und Freiburg vom 6. Platz stoßen nochmal. Schön wäre es für sie, aber ich glaube irgendwie nicht dran. So, und die beiden Vereine, mit denen wir es ja halten, die sind davon mal ganz weit entfernt. Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli. Ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen, weil ich am Samstag beruflich mit Dresden und Osnabrück in der 3. Liga für den NDR zu tun hatte. Ich habe dann aber ganz viele Zusammenfassungen gesehen. Ging los mit der Sportschau am Samstag, mit dem Sportstudio ebenfalls am Samstag und mit dem NDR Sportclub. Da wurde auch nochmal auf die Partie eingegangen am Sonntag. Und es wurde nicht besser. Das Spiel wurde einfach nicht besser. Das Ergebnis, und da freue ich mich dann tatsächlich drüber, ist aber auch gleich geblieben. Da hast du wahrscheinlich jetzt aber nicht so viel Freude dran. Oder, Fabian?
Nee.
Möchtest du überhaupt
darüber
reden?
Ja, ich bin bereit, darüber zu reden. Also, was mich daran irgendwie sehr verwundert hat, ist doch, wenn man im Vorwege sich irgendwo nochmal unter den ganzen Endspielen ein Endspiel aus dem Regal greift, dann ist es doch wahrscheinlich genau das, wo du sagst, also okay, wenn, dann nochmal, dann jetzt gegen den FC St. Pauli, dann zu Hause, dann vielleicht auch nochmal zusätzliche Emotionen, zusätzliche Kräfte freisetzen im Nordduell, dann vielleicht ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, von all denen, die da noch so kommen, ob es nun Mönchengladbach ist, Freiburg ist, Borussia Dortmund ist, dann vielleicht auch tatsächlich eher ein Gegner, der schlagbarer ist, auch wenn der FC St. Pauli die vergangenen Spiele alle gegen Holstein Kiel, also zumindest die in der jüngsten Vergangenheit, gewonnen hat. Aber das ist genau das, was mir gefehlt hat. Natürlich kann man es auch runterbrechen auf das, dass der FC St. Pauli Ball und Gegner, wie man so schön sagt, viel laufen lassen hat, gerade im ersten Durchgang Holstein Kiel im eigenen Stadion tief hinten drin stand. St. Pauli rochiert hat von links nach rechts und gar keinen richtigen Zugriff auf das Spiel bekommen hat. Und das hat mir letztendlich so gefehlt. So dieser Glaube, dieses ein bisschen Arminia Bielefeld im eigenen Trikot spüren, du hast in der Regel eigentlich keine Chance und deswegen musst du sie heute an diesem Tag nutzen. Und das habe ich nicht so wahrgenommen, nicht so gemerkt. Und ich finde, natürlich ist es am Ende des Tages verdient, aber dennoch natürlich auch glücklich in der Entstehung, das sage ich auch ganz klar. auf der einen Seite die wenigen Chancen, die Holstein hatte, die sind dann teilweise natürlich auch kläglich vergeben worden, aber teilweise landeten sie wie bei Remberg auch an der Latte. Aber so wie die St. Pauli-Tore, und St. Pauli ist ja nun auch nicht dafür bekannt, dass sie viele, viele Tore schießen, sondern sind dafür bekannt, dass sie wenig Tore schießen, dass die Tore, die dann entstanden sind, genau, durch eben auch individuelle Fehler entstanden. Also Thomas Dehne, der Holstein-Torhüter, der da zwar im 5-Meter-Raum einen Zweikampf hat, der für mich aber nicht faulwürdig und deswegen auch nicht abpfiffwürdig ist, sondern eben da die Sprungvorteile, die er ja hat als Torhüter, eben nicht gut getimt hat. Und natürlich dann kurz vor dem Ende Max Geschwill, der den Ball da klären will, aber eben nicht weit genug klärt und den Ball entsprechend im Spiel hält. Und so natürlich dann auch noch St. Pauli den Siegtreffer ermöglicht. Also wie gesagt, in der Entstehung und in den Toren schon auch unglücklich aus Kieler Sicht. Wenn man sich aber die 90 Minuten anguckt, natürlich hochverdient für den FC St. Pauli.
Und ich möchte an dieser Stelle den Kicker zitieren, der benotet ja nicht nur die Spieler, sondern auch die Spiele, und das Spiel bekam die Note 5. Und das Zitat aus dem Kicker: ein Spiel auf sehr bescheidenem Niveau, das zumindest spannend war bis zum Ende. So wurde die Partie zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli bewertet. Ja, St. Pauli gewinnt jetzt auch Spiele, in denen es nicht gut spielt, hat auch, was das angeht, eine Entwicklung hingelegt am vergangenen Spieltag. Bei einer sehr starken Leistung gegen Borussia Mönchengladbach in Rückstand geraten und zum ersten Mal in der Saison nach einem Rückstand noch gepunktet und jetzt am vergangenen Wochenende in Kiel zum ersten Mal nach einem Rückstand sogar noch gewonnen. Ich bin aber nicht bei Frank Schmidt. Der Heidenheimer Trainer hat ja gesagt, wir wollen den Relegationsplatz verteidigen. Der hat damit ja auch gesagt, St. Pauli ist durch, obwohl er das so nicht ausgesprochen hat. St. Pauli ist als 15. momentan 7 Punkte besser als Heidenheim als 16. Aber ich finde das Restprogramm nicht so einfach, das St. Pauli hat. Geht los mit dem Spiel am Sonntag, am Ostersonntag gegen Bayer Leverkusen, da werde ich sein. Dann Werder auswärts, über den Werder-Flow haben wir gerade schon gesprochen. Stuttgart zu Hause, da weiß man nicht, sind die jetzt nur noch auf den DFB-Pokal fixiert und bereiten sich geistig und seelisch auf das Finale gegen Arminia Bielefeld vor. Stuttgart ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die auf vielen Positionen besser ist als St. Pauli. Frankfurt am vorletzten Spieltag auswärts, Bochum am letzten Spieltag zu Hause. Ich hoffe, dass St. Pauli dann schon auf der sicheren Seite ist. Sonst könnte das eine ziemlich mentale Herausforderung sein. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz den Bogen zu Holstein Kiel schlagen. Die Qualität reicht nicht aus. Es gab jetzt mehrere Spiele, Do-or-Die-Spiele, meinetwegen nennen sie so, also gegen vermeintlich Gegner auf Augenhöhe, wo jetzt unbedingt dann der Sieg her musste und auch die Aufholjagd gestartet werden sollte. Aber je mehr dieser Spiele man nicht gewinnt, desto größer wird ja auch der Druck. Und das ist dann auch, glaube ich, psychisch nicht so einfach. Und qualitativ, also rein sportlich, reicht es dann unterm Strich, glaube ich, auch nicht bei Holstein Kiel.
Das Groteske an der Situation ist ja, dass du nach wie vor die gleiche Ausgangssituation hast, ne? Also, dass du nach wie vor jetzt diese 4 Punkte Rückstand hast auf Heidenheim, und es muss ja nur mal irgendwie was Unvorhergesehenes passieren.
Aber die Spiele werden
ja,
weniger.
Ja, es ist völlig klar, ist absolut klar. Aber damit will ich nur sagen, es muss ja, es reicht ja eigentlich nur ein Spieltag, oder na klar müssen es dann in der Summe 2 sein, aber ein Spieltag, der jetzt genau diese Konstellation mal herbeiführt, nach der sich diese ganzen Kieler Fans sehnen, nämlich dass Holstein mal gewinnt und Heidenheim verliert, dann ist es eben nur ein Punkt, und lass sie doch mal, weiß ich nicht, am letzten Spieltag mit dieser Konstellation 1 Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz da reingehen, dann ist aber wirklich nochmal alles möglich. Und deswegen ist ja auch nach wie vor vieles möglich. Nicht mehr alles, aber vieles ist eben noch möglich. Aber du hast...
Ja, klingt aber schon auch nach Durchhalteparolen. Mehr und mehr finde ich das, was man so von Carsten Wehlmann und auch von Marcel Rapp, dem Trainer,
natürlich,
hört. Aber ja, was sollen sie anderes
genau,
sagen?
Genau, natürlich. Aber dadurch, dass es jetzt ja eben... Ich finde, Durchhalteparolen im klassischen Sinne sind natürlich eher so die, ne, nach dem 18. Spieltag, und du liegst jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 16 Punkte zurück. Aber es sind eben 4 Punkte. So, ne? Und deswegen glaube ich, musst du auch nach wie vor dran glauben, auch wenn die Realität natürlich ein erschütterndes Bild zeichnet mit 18 Punkten. Und was sind das? 70 Gegentreffer? Ja, ne? 70 Gegentreffer?
Ja. 40 zu 70. Also Kiel hat doppelt so viele Gegentore kassiert wie St. Pauli, hat aber auch 15 Tore mehr geschossen. So ist es, glaube
ich. Ja, und das, ja, 40 das Ding ist doch letztendlich einfach, dass diese Möglichkeiten in den Spielen, bei denen du da nicht mit gerechnet hast, nicht genutzt werden. Da kann ich gerne wieder dieses VfB Stuttgart-Spiel auch nochmal anführen, wo du da fast eine Halbzeit in Überzahl spielst, auch natürlich mit der Möglichkeit in Mainz. Klar, Mainz hatte auch die Möglichkeit, müssen wir uns auch nicht wieder Woche für Woche neu erfinden. Aber es sind eben dann auch diese Spiele, wo du dann auch hinten raus auch gegen den FC St. Pauli, ne? Hättest du da jetzt unentschieden gespielt, wärst du zumindest wieder um einen Zähler auf Heidenheim herangerückt, ne? Dann ist es wirklich dann nur in Anführungsstrichen dieses eine Spiel. Aber genau diese Spiele, die der FC St. Pauli dann doch nochmal für sich gewinnt oder für sich entscheiden kann oder für sich was Zählbares mitnehmen kann, auch gegen starke Gegner. Ich gucke da in Richtung Wolfsburg, ich gucke da auch auf dieses Spiel gegen Leipzig.
Nee, Wolfsburg ist nicht stark. Nee, da möchte ich widersprechen. Wolfsburg ist nicht stark. Wolfsburg ist keine starke Mannschaft. Gladbach, da gehe ich mit. Aber Wolfsburg ist wirklich nicht stark. Ich habe viele Wolfsburger Spiele gesehen. Das gegen Leipzig, das war natürlich nach dem 0-3 stark, weil aus dem 0-3 wurde am Ende fast noch ein 3-3. Aber Wolfsburg ist nicht stark. Wolfsburg enttäuscht eigentlich Woche für Woche. Und das über einen sehr langen Zeitraum. Deshalb ist beim VfL Wolfsburg kein Witz. Angeblich auch Alexander Blessin ein Thema. Das berichtet die WAZ, die Wolfsburger Allgemeine Zeitung heute, nachdem in der vergangenen Woche der Name Blessin mit RB Leipzig in Verbindung gebracht wurde. Also mit Wolfsburg und Hasenhüttl geht's über das Saisonende offenbar nicht hinaus.
Ja, also was ich natürlich sagen wollte, ja, natürlich ist Wolfsburg nicht stark im Verhältnis zu dem, wozu sie eigentlich imstande wären, völlig klar. Aber ich glaube, der FC St. Pauli als Aufsteiger, auch natürlich mit den begrenzten Möglichkeiten, ist dann doch auch froh über ein Unentschieden, das man beim VfL Wolfsburg holt. Das ist jetzt.
Nee, ich glaube auch das nicht, weil da gab es einen sehr umstrittenen Elfmeter für den VfL Wolfsburg. Heidenheim hat kurz danach mit 1-0 in Wolfsburg gewonnen. Also das Spiel hätte St. Pauli gewinnen können. Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Wolfsburg hat ganz andere Möglichkeiten, viel höheres Budget, auch die vielleicht besseren Einzelspieler in Teilen zumindest, die sehr viel mehr Geld verdienen. Einfach bessere Voraussetzungen. Voraussetzungen, die eigentlich ausreichen müssten, um die Mannschaft in den europäischen Wettbewerb zu führen. Aber aktuell sportlich ist das erstmal keine Mannschaft und dann kann Wolfsburg froh sein, dass da schon so viele Punkte da sind. Ansonsten wäre das für mich in der aktuellen Phase ein ganz klarer Abstiegskandidat. Das meine ich wirklich so.
Ja, okay. Wo ich aber natürlich auch nochmal drauf hinaus wollte, das ist ja letztendlich auch ein Lob, das man auch mal fairerweise aussprechen muss, weil im vergangenen Jahr, wenn wir mal die 12 Monate zurückdrehen, dann muss man ja sagen, beim FC St. Pauli gab es ja schon eigentlich, ne, nicht der Star ist das Team, sondern eigentlich war irgendwie der Star war der Trainer, das war Fabian Hürzeler. Und er war verantwortlich dafür, dass der große Erfolg jetzt da war. Und dann kam natürlich auch der Aufstieg und dann kamen die großen Krokodilstränen, dass nun eben dieser Trainer, der als Sinnbild für den Erfolg stand, dann nun eben dann doch nach dem Aufstieg plötzlich dann weg war. Und was ich nur sagen möchte, worauf ich hinaus will, ich finde, es ringt mir schon wirklich Respekt ab, wie geräuschlos Alexander Blessin ohne große Erfahrung als Trainer jetzt in der Bundesliga da den FC St. Pauli so in ein eigentlich gefühlt nie wirklich gefährdeten Klassenerhalt führt oder in so ein Fahrwasser bringt, das dann aller Voraussicht nach zum Klassenerhalt führt. Und das finde ich ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und wie gesagt, vor allen Dingen so geräuschlos. Du merkst irgendwie so, das scheint da so zu funktionieren. Warum, weiß man auch nicht immer zu 1000%, weil der FC St. Pauli so wenige Tore schießt, aber anscheinend braucht er die nicht schießen, um trotzdem erfolgreich zu sein.
Ja, St. Pauli hat auch in der zweiten Liga unter Fabian Hürzeler einen sehr dominanten Fußball gespielt. Da kamen die offensiven Stärken noch besser zum Tragen und Blessin hat halt den Schwerpunkt auf die Defensive gelegt und hat das verfeinert. Und noch immer hat St. Pauli die viertbeste Abwehr der Bundesliga, also die Bayern, die Mainzer, mittlerweile auch die Leverkusen haben weniger Gegentore hinnehmen müssen. Aber das ist natürlich schon auch nach wie vor eine gute Bilanz für einen Tabellen-15. Und man darf nicht vergessen, Marcel Hartl ist nicht gleichwertig ersetzt worden, der erfolgreichste Torjäger. Der war ja offensiver Mittelfeldspieler, kein klarer Stürmer. St. Pauli spielt eigentlich ohne echten Stürmer. Es gibt keinen Torjäger. Eggestein wird mittlerweile mittlerweile nicht mehr eingewechselt. Sinani ist ein Zehner, hat er ja auch auf dem Trikot, ist auch kein Stürmer. Und das andere sind Flügelspieler, egal ob es Weishaupt oder Gilavogi sind oder Afolayan oder Saad. Und aus diesem Kader, den Kader hat Lessin gut gelesen, gut erkannt, nachdem er ja auch sein System dann relativ schnell in der Anfangsphase verändert hat und ein System mit den Flügelspielern, als sie noch nicht verletzungsbedingt ausgefallen sind, Afolayan und Saad gesucht und auch gefunden hat. Und das muss man ihm schon hoch anrechnen. Und Bundesliga-Erfahrung hatte Hürzler übrigens auch nicht. Blessin hat zumindest Erstliga-Erfahrung. Er war ja in Italien und in Belgien schon Trainer und auch da sehr erfolgreich.
Ja, aber auch das, was du sagst, finde ich, ist auch so geräuschlos. Wenn man mal überlegt, so im vergangenen Jahr, auch da wurden die Geschichten, die Erfolge wirklich so an gewisse Personalien gehängt. Auch Hartl, als der dann ging, und dann ging der nach Amerika, glaube ich, ne? Ja. Ja, und da hat auch gesagt, so, oh ja, und Hartl, auch so unser Erfolgsgarant. Und jetzt, du bist natürlich deutlich dichter dran, aber ich glaube jetzt als jemand, der den FC St. Pauli also aus der Ferne verfolgt, der kann jetzt gar nicht so, ja klar, Jackson Irvine kennt man natürlich so, aber der kann jetzt gar nicht so sagen, so okay, das ist jetzt die Achse des Erfolgs, sondern ich finde, das geschieht so im
Erik Smith ist der wichtigste Spieler, der jetzt ja mittlerweile auch im zentralen Mittelfeld spielt, nicht mehr in der Dreierabwehrkette. Man darf auch nicht vergessen, dass mit Karol Metz ein klarer Stammspieler lange Zeit ausfällt. Hauke Wahl macht seine erste Bundesliga-Saison, ist für mich einer der stabilsten Innenverteidiger, macht das wirklich sehr, sehr gut. Nicolas Vasil, den ich immer sehr kritisch gesehen habe, spielt eine erstaunlich gute Saison, auch wenn er in Kiel zwei Schwächen gezeigt hat. Zumindest habe ich die in allen drei Zusammenfassungen, die ich am Wochenende gesehen habe, eben auch gesehen. Aber auch der hat sich verbessert. Ja, gibt schon noch ein paar andere Spieler außer Jackson Irvine, und gibt es eben auch welche, die sich entwickeln können. Ne? Ich meine, Saliakas ist griechischer Nationalspieler, der hat auch das Bundesliga-Niveau. Treu wird jemand sein, den wird St. Pauli nicht ewig halten können. Der ist in Freiburg ausgebildet worden. Der wird wahrscheinlich, wenn er irgendwann mal mit 32, 33 aufhört, 250 Bundesligaspiele oder noch mehr haben und wahrscheinlich die wenigsten davon für St. Pauli gemacht haben. Also da gibt es schon ein paar Spieler, die auch das Niveau haben.
Ja, so ist es. Also von daher, wir üben uns zum Teil in Durchhalteparolen und zum Teil mit der Erkenntnis, dass der FC St. Pauli zu wie viel Prozent den Klassenerhalt geschafft hat?
Ja, noch gar nicht. Also es gibt 5 Spiele und es sind nur 7 Punkte Vorsprung. Also diese psychische Komponente, die würde ich da jetzt nicht unter den Teppich kehren. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass St. Pauli am Ostersonntag Bayer Leverkusen schlagen wird. Mhm. Da tippe ich eher auf eine 3, also auf eine 2, auf einen Auswärtssieg.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja. So, macht es eigentlich Sinn, noch auf die Champions League zu gucken, oder ist das Ding schon durch? Also Dortmund, Barcelona sicherlich. Was traust du den Bayern noch gegen Inter zu am Mittwoch bei Inter Mailand?
Ich wünsche mir, dass es ein Showdown-Spiel wird, das lange spannend bleibt. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber ich glaube, und das ist auch so die weggezoomte Sichtweise, ich glaube, dass es nicht reichen wird für die Bayern, weil ich fand, die Leistungskurve hat in den vergangenen Wochen, jetzt nicht erst zuletzt, sondern in den vergangenen Wochen abgenommen, natürlich bedingt durch die ganzen Ausfälle, Davis, Upamecano und Kim, und haben wir auch schon drüber gesprochen, aber eben der Erfolg der Bayern von der Leistung oder dem Leistungsvermögen des Gegners abhängig war. Und deswegen hat es zum Teil in der Liga noch gereicht. Gegen Borussia Dortmund ist ja nun eben auch nicht mehr oberstes Regal, hat es dann schon wieder nicht gereicht. Und gegen Inter Mailand im Hinspiel hat es auch nicht gereicht, auf jeden Fall nicht zu einem Sieg, beziehungsweise da gab es ja dann die Niederlage. Und von daher ist mein Tipp, dass sie rausfliegen, auch wenn sie knapp rausfliegen.
Ja, rausfliegen werden sie, da bin ich mir auch sicher. Vor allen Dingen auch, weil Inter eine so unfassbar gute Abwehr hat. Mir ist es erst, als ich das Spiel gesehen habe, deutlich geworden, wie wenig Gegentore Inter in der aktuellen Champions-League-Saison kassiert hat. Ein einziges in dieser ewig langen Vorrunde mit 8 Spielen, dann noch eins im Achtelfinale gegen Feyenoord Rotterdam und eben das eine in München letzte Woche. Also 3 Gegentore. Und Bastoni und Acerbi, der ja auch wirklich zum Gruseln aussieht, dieser Mit-30er mit seinem Rauschebart, die haben den Laden da hinten so im Griff, und das unterscheidet Inter eben auch von der Bayern-Viererkette, die ja, haha, eher eine Fehlerkette war. Und da muss ich auch Vincent Kompany mit in die Verantwortung nehmen, denn die Bayern haben mit Leimer und Stanisic auf den Außen verteidigt, Dyer und Kim drin. Dann brachte Kompany in der zweiten Halbzeit Boyer, aber hat dafür seine komplette Kette umgestellt. Stanisic ging nach innen, Kim musste raus, Dyer blieb halt innen, Leimer ging auf die linke Seite, Boyer auf die rechte Seite. Und er hatte ja seine Position verlassen, kurz nachdem Müller das 1:1 erzielt hatte. Und so ist dann das 2:1 für Inter entstanden. Und die Kette mit Leimer, Dyer, Kim und Stanisic werden wir wahrscheinlich auch am Mittwoch in Mailand wiedersehen. Und ich glaube, das wird der Grund sein und auch der Grund, dass den Bayern natürlich wichtige Spieler, vor allen Dingen Musiala, fehlen. Dass es nichts wird in Mailand. Und was mir zur Viererkette noch einfällt, ganz interessant, ich habe mich in der vergangenen Woche mit einem Fußballtrainer unterhalten, der berufsbedingt noch viel, viel mehr Ahnung vom Fußball hat und vor allen Dingen das Taktische viel besser einordnen kann und erkennen kann als ich. Der
mit Julian Nagelsmann?
Ja, genau, der war's. Mit dem habe ich mich unterhalten. Den habe ich getroffen. Den habe ich in Wolfsburg getroffen, weil ja seine ehemaligen Bullen da gespielt haben. Genau, nennen wir ihn Julian Nagelsmann. Vielleicht war es auch jemand anderes, aber der hat gesagt, diese Viererkette der Bayern, das geht gar nicht, was die machen. Eine Viererkette, die muss immer auf einer Linie bleiben. Nur dann funktioniert eine Viererkette, wenn sie auf einer Linie bleibt. Und da darf keiner einfach seine Position verlassen. Und das hat Boyer ja gemacht. Und so ist dann auch das 2:1 für Inter Mailand entstanden. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde, wenn ich mir das Rückspiel am Mittwoch angucke, ganz speziell auf die Viererkette der Bayern achten.
Das ist doch schon mal ein schönes Vorhaben. Ja, schaust du das zu Hause in deinen eigenen vier Wänden?
Ja, nach Mailand okay. Werde ich, glaube ich, nicht fahren. Da war ich ja gerade erst. Den Punkt habe ich abgehakt. Ja, klar, ich gucke das hier irgendwie zu Hause. Ich bin ewig nicht mehr zum Fußball gucken in die Kneipe gegangen. Ich habe ja, muss ich dazu sagen, auch DAZN. Kommt das bei DAZN? Ja, wahrscheinlich, ne? Dienstags ist Amazon Prime, habe ich auch. Also ich gucke es mal bei DAZN an.
Okay. Ja, also wir beide glauben, dass es nicht reichen wird und dass sie ausscheiden. Ja, schade. Dann sind wir da mal kongruent.
Aber unsere Prognosen treffen ja nicht immer zu, wobei wir haben beide gesagt, dass die Bayern ausscheiden, ne? Vor dem Spiel also vor dem Hinspiel. Genau. Hätte einer von uns auch das 2:4 des HSV gegen Eintracht Braunschweig vorher gesagt? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, also überhaupt gar nicht, aber ich habe jetzt heute gerade gelesen, dass sich Merlin Polzin so extrem gegen dieses Frühjahrssyndrom, möchte ich jetzt einfach mal sagen, wehrt, dass er sagt, es wird dem Ganzen nicht gerecht, ist auch eine Verkennung der Tatsachen und so weiter und so fort. Also er will natürlich schon mal da diese aufkommende Psyche oder dieses Mindset, was natürlich die Medien jetzt den HSV-Fans und beziehungsweise den HSV-Fans und natürlich den Spielern wieder in den Kopf schreiben wollen, das möchte er natürlich davon fernhalten. Aber trotzdem kannst du dir dieses Spiel, also rein faktisch, rein sportlich, natürlich durch die Retrospektive erklären, aber eigentlich kannst du dir das dann doch wieder nicht erklären, in Ermangelung der Ergebnisse, die der HSV zuvor eingefahren hat, vor allen Dingen gegen Spitzenteams. Ich meine jetzt nicht mit Spitzenteam Nürnberg, aber ich spreche jetzt zum Beispiel dieses Spiel gegen Düsseldorf an und ja, wie sie da schon aufgetreten sind, das glich ja nun absolut der Souveränität. Und ich glaube, dass das einzig Gute ist aus Sicht des HSV, dass die Konkurrenz halt genauso auf der Stelle tritt.
Ja, ich habe da so ein Bild auf dem Ponyhof im Kopf, also vielleicht auch, weil ich es selber so ähnlich schon mal erlebt habe vor geraumer Zeit. Also ein kleines Kind versucht vergeblich aufzusteigen, also aufs Pony zu steigen, klar, was will man da sonst? Es verzweifelt, kommt da nicht hoch, der erste kleine Wutanfall, dann kullern die ersten Tränen, aber dann kommt jemand mit dem Hocker. Und dann klappt es. Dann kommt das Kind locker aufs Pony. Und der Hocker, der kommt von jemandem aus Köln oder aus Magdeburg oder aus Paderborn oder aus Kaiserslautern. All die Konkurrenten, die nicht gewonnen haben, also fast alle, bis auf Köln, haben verloren. So gesehen ist ja gar nichts passiert. Der HSV bleibt Erster. Ja, Köln als Zweiter ist jetzt bis auf 2 Punkte an die Hamburger rangekommen. Aber es ist ja völlig egal, ob du am Ende als Erster oder Zweiter aufsteigst. Und der Dritte ist nach wie vor 5 Punkte weg. Das ist jetzt übrigens die SV Elversberg, dieser kleine Verein aus dem Saarland, 13.000 Einwohner. Elversberg würde komplett einmal ins Kieler Holstein-Stadion passen, kann man sich auch gar nicht vorstellen. Ja, Düsseldorf hat auch jetzt 47 Punkte, Magdeburg, Kaiserslautern knapp dahinter, selbst Paderborn, Nürnberg und Hannover könnten noch aufsteigen, aber es ist ja wirklich keiner souverän. Und ich glaube, dass sich das jetzt in den verbleibenden 5 Wochen, also in den verbleibenden, an den verbleibenden 5 Spieltagen, so fortsetzen wird. Die Souveränität weicht der Nervosität und am Ende packt es der HSV wahrscheinlich. Also ich, es ist ja nichts passiert. Ja, genau. Es ist nichts passiert.
Das ist ja das, was die Holstein-Kiel-Fans auch immer sagen. Es ist ja nichts passiert.
Ja,
okay. nein, aber ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, wenn man jetzt nochmal die Geschichtsbücher aufmacht, ne, also aufblättert und nochmal die Dramaturgie herausarbeitet, in welcher Form der HSV in den vergangenen Jahren eben nicht aufgestiegen ist. Ne? Ich erinnere nur auch irgendwie an dieses Tor von Heidenheim da in der gefühlten 97. Minute und dann in Sandhausen. Und also damit will ich wirklich ja sagen, also selbst wenn ich jetzt sage, vom Gefühl her steigt der HSV aus, ich kann aber überhaupt gerade beim HSV das überhaupt nicht vorhersagen und könnte auch nichts argumentativ entgegengesetztes sagen, warum es denn nicht in diesem Jahr wieder der 4. Rang werden sollte. Also warum denn nicht? Das haben wir doch alle schon erlebt.
Ja, natürlich haben wir das alle erlebt, aber das Spiel gegen Braunschweig, ich hätte nicht erwartet, dass Eintracht Braunschweig beim HSV gewinnt. Ich hätte auch nicht erwartet, dass Eintracht Braunschweig da unentschieden spielt, aber die anderen, die machen es ja genauso. Magdeburg, die beste Auswärtsmannschaft, ist es auf jeden Fall auswärts sehr erfolgreich, verliert in Ulm. Also Ulm und Braunschweig, das ist tabellarisch ein Niveau. Ne? Magdeburg ist jetzt nur 5. Hätte auch einen Riesenschritt nach vorne tun können. Köln gewinnt 1-0 oder verliert 0-1, spielt jetzt 1-1 und führt, überzeugt eben auch nicht. Mir fehlt da die Mannschaft, die jetzt so ganz groß Druck aufbaut. Noch fehlt sie. Wir können uns ja mal das Rückprogramm des HSV angucken. Schalke auswärts, eine Mannschaft, die auch gerade echt eine schwierige Phase durchmacht, in Regensburg verloren hat. Karlsruhe zu Hause, das ist, glaube ich, ein schwieriges Spiel, könnte eins werden. Der KSC kann locker befreit aufspielen, geht um gar nichts mehr. Darmstadt auswärts, auch Darmstadt hat keine Ambitionen mehr. Dann vorletzter Spieltag, Heimspiel gegen Ulm. Für Ulm wird es da um alles gehen. Der HSV könnte dann aufsteigen, wäre vielleicht sogar vorher schon aufgestiegen, keine Ahnung. Vielleicht wird das der Tag, an dem der HSV aufsteigt. Ich werde als Reporter übrigens da sein. Und dann führt auswärts. Da hat das Schicksal, ist ja schon mal gut gemeint mit dem HSV. Relegation 2014 war das, genau. Ja, wie bewertest du das Restprogramm? Oder macht es gar keinen Sinn, auf das Restprogramm zu gucken, weil die Psyche ja eine übergeordnete Rolle spielt?
Ich glaube, es macht tatsächlich keinen Sinn, auf das Restprogramm zu blicken, weil gut, wenn du danach ableitest, hätte der HSV ja, ich sag mal so, ne, wenn man jetzt gesehen hätte vor 3 Spieltagen, okay, der HSV spielt gegen Elversberg, Nürnberg und dann gegen Eintracht Braunschweig, hätte man wahrscheinlich gesagt, so ja, das ist machbar. Aber das ist eben nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so dieses vermeintliche Kriterium, ist es ein starker oder ein schwacher Gegner, sondern ich glaube, es kommt einfach wirklich darauf an, was die Spieler jetzt mit dieser Situation machen. Also das ist in den vergangenen Jahren immer das Entscheidende gewesen, da hat es nicht geklappt. Und ja, wieso nicht? Ich meine, ich finde, Düsseldorf ist halt auch so eine Mannschaft, die auch häufig so, gerade im Saisonendspurt nochmal so richtig losgelegt hat. Die haben auch einfach einen sehr, sehr guten Kader. Würde ich denen auch zutrauen, dass die jetzt vielleicht einfach mal 3, 4, 5 Spiele gewinnen. Das nicht, aber wieso nicht? Warum sollen die nicht 3 Spiele gewinnen? Und dann sind sie auch wieder ganz vorne mit dabei. Kann ich mir auch vorstellen.
Und dieses Ding mit der Psyche ist ja kein HSV-Phänomen. Nee, ja. Also das erleben wir bei Bayer Leverkusen. Da fragst du dich ja auch, ey, wie kann das denn sein, dass die Steilvorlagen nicht nutzen? Die spielen auch nur unentschieden gegen Union Berlin und haben die Bayern auch nicht so richtig unter Druck gesetzt. Auch da ist ja theoretisch noch die Meisterschaft möglich. Aber irgendwie, ich meine, das Pokalaus gegen Bielefeld haben wir hier auch schon thematisiert. Selbst Mannschaften auf dem Niveau kommen dann irgendwie nicht klar und die sind ja nicht alle überspielt, vor allen Dingen die Leverkusener nicht, da gibt es einen so großen Kader, Xabi Alonso kann da sehr viel rotieren. Ich glaube, das ist ligenübergreifend gerade die Phase der großen Ausrutscher und am Ende ja muss man das Momentum, das man dann vielleicht hat, nutzen und das klingt jetzt total platt und sich über die Ziellinie retten.
Ja, wahrscheinlich. Aber umso spannender wird es ja auch. Also ich finde, ab spätestens jetzt ist es dann auch wirklich in der zweiten Liga wieder so richtig, richtig spannend und oben natürlich irgendwie auch noch ein bisschen. Let's say ein bisschen. Wer holt den Relegationsplatz oben und wer unten?
Heidenheim gegen Elversberg wäre das aktuelle Relegationsspiel. Ey, da hättest du Millionär werden können mit dieser Wette am Saisonbeginn. Wahnsinn. So, wir haben spät angefangen und wer spät anfängt, muss auch früh aufhören. Das ist meine Taktik für diesen Podcast. Wärst du damit einverstanden, wenn wir jetzt schon die Kultrubrik hier ins Rennen schicken würden?
Ja, komm, wir machen heute mal eine kurze Folge. Ostern steht vor der Tür. Wir müssen ja auch noch ein bisschen die Eier verstecken. Also von daher, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Komm.
Ja, färben. Erstmal färben, ne? Genau. So, auf geht's.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, wie lange ist dieser Opener? 30 Sekunden? Haben die 30 Sekunden gereicht, um die Eier zu verstecken? Nee, wäre noch ein bisschen früh, ne? Wobei im Dunkeln könnte man sie gut verstecken. Es ist sehr dunkel mittlerweile hier in Hamburg.
Das stimmt. Wirklich sehr dunkel geworden. Obwohl man ganz ehrlich sagen muss, dieser Frühlingsvibe ist schon geil, oder? Lange hell.
Jetzt redet er wieder über das Wetter. Ja, okay. Letzte Woche und vorletzte Woche hast du dich noch beklagt, dass wir jetzt über das Wetter reden. Jetzt fängst du wieder damit an.
Ja, und zwar habe ich mir, und deswegen presche ich jetzt auch mal vor, es passt auch natürlich zum Wetter, zum frühlingshaften Wetter in der Fußballwelt, dass ich ein Quiz gemacht habe. Und zwar in der vergangenen Folge gab es ja ein richtig oder falsch zu wem nochmal? Zu Thomas Müller. Und ich habe mir überlegt, eigentlich müsste man auch nochmal ein richtig oder falsch, ein wahr oder falsch zu Mats Hummels machen. Und Mats Hummels fliegt ja momentan von Frühlingsblume zu Frühlingsblume und bestäubt entsprechende. Und entsprechend habe ich mir etwas überlegt. Bist du bereit dafür?
Ja.
Okay. Es geht los. Mats Hummels wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet.
Stimmt.
Noch nicht ganz fertig. Er wechselte nach einer kleinen Zwischenstation beim FC Augsburg, danach zu Borussia Dortmund.
Augsburg hast du dir ausgedacht, Dortmund stimmt.
Bist du dir ganz sicher?
Ja.
Ist er nicht nur ein halbes Jahr nach Augsburg verliehen worden?
Nein.
Das stimmt. Sehr gut. Erster an dich. Nummer zwei. Mats Hummels machte damals, und zwar im Jahr 2010, sein erstes Länderspiel gegen Malta.
Erstes Länderspiel 2010, auf jeden Fall gegen Malta, keine Ahnung, aber das Jahr müsste stimmen.
Malta, ja oder nein?
Mein Gott, Malta, dann sage ich ja.
Malta ist richtig. Sehr, sehr gut. Mats Hummels wurde bei der WM 2014 Weltmeister. Doch das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wurde er auch in das Team des Turniers gewählt?
Das ist eine gute Frage. Ich sage nein, weil ich glaube, da waren dann andere drin. Da war bestimmt Thomas Müller drin, da war bestimmt Manuel Neuer drin, vielleicht war da sogar Schweinsteiger drin wegen seiner heroischen Szene im Finale. Toni Kroos vielleicht auch. Ich sage, Hummels war nicht drin.
Okay, Mats Hummels war dabei.
Okay.
Okay.
Hat er sich verdient. Herzlichen Glückwunsch, auch jetzt mit 11 Jahren Verspätung.
Jetzt kommt die Frage. Mats Hummels hat in seiner Karriere noch nie ein Champions-League-Finale gespielt.
Doch, letztes Jahr.
Letztes Jahr?
Gegen Madrid mit Dortmund.
Das stimmt. Fällt dir noch eins ein?
Ja, 2013.
Sehr, sehr gut. Das ist richtig. Die nächste Frage. Mats Hummels hat eine Mutter, aber auch einen Vater. Die Frage ist, war ist der Vater von Mats Hummels, Sportjournalist und Jugendtrainer beim FC Bayern.
Ja, Hermann, Sportjournalist ist aber die Mutter, ne? Die hat auch bei Sport 1 moderiert, meine ich. Und sein Vater ist Fußballtrainer.
Das ist richtig. Sehr, sehr gut beantwortet. Kannst du noch einen?
Ja.
Ist es wahr, hat Mats Hummels in seiner Profikarriere mehr als 30 Pflichtspieltore erzielt?
Ja.
Auch das ist richtig. Es sind 34. Und dann haben wir, doch einen haben wir noch. Nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2018, wo war die nochmal?
Russland.
Sehr gut. Wurde Mats Hummels aus den folgenden Kadern einer EM und WM gestrichen. Also Mats Hummels machte sein letztes WM-Spiel bei der WM 2018 in Russland.
Ja, das stimmt.
Auch das stimmt. Sehr, sehr gut. Richtig. Das war's. Das war mein kleines Mats Hummels-Quiz.
Von mir gibst du jetzt das Quiz Big Brother, das machen die Kultbewohner heute. Nee, war ein Scherz. Es geht um den VfL Wolfsburg. Nein, es geht nicht um den VfL Wolfsburg. Aber der VfL Wolfsburg hätte... Nee, die Wolfsburger hätten am Wochenende in der ewigen Bundesliga-Tabelle am 1. FC Nürnberg vorbeiziehen können, von 15 auf 14, wenn sie gewonnen hätten, aber sie haben mit 2-3 gegen Leipzig verloren. Die ewige Bundesliga-Tabelle. Die Bundesliga gibt es seit 1963, 58 Mannschaften sind da platziert und ich lasse jetzt jeweils zwei Mannschaften gegeneinander antreten und sagst, wer ist weiter oben in dieser Tabelle? Wir fangen an mit RB Leipzig und Hansa Rostock. Wer steht höher?
Das ist schwierig. RB Leipzig.
Ja, auf 26. Hansa auf 29. Es geht weiter mit Union Berlin und dem FC St. Pauli. Wer steht höher?
Sehr gute Frage. Die haben ja beide... Union jetzt seit 4 Jahren dabei, 5 Jahren dabei.
Union hat 199 Spiele, ja. Das kann ich dir sagen.
Und St. Pauli eben immer mal wieder. Ich sag, St. Pauli steht da über.
Ja, 31. Union 33. Aber St. Pauli hat 301 Spiele und nur 6 Punkte mehr. Mhm. St. Pauli ist eben ein typischer Abstiegskandidat und Union spielte ja zwischenzeitlich mal in der Champions League. Union hat übrigens mehr Spiele gewonnen als verloren in der Bundesliga. Aber das ist jetzt sehr detailliert. Wer steht höher? Die Löwen aus Braunschweig, Eintracht Braunschweig, oder die Löwen aus München, 1860 München?
Ja, Braunschweig hat natürlich damals in dem Meisterschaftsjahr viele Punkte geholt und war damals natürlich dann auch entsprechend da in den 60ern am Start, zwischendurch nochmal 2012, 13. Ach, ich sag 1860 München.
Nee, Braunschweig. 21. 1860 München ist 22. Ja, das war jetzt sehr, sehr eng beieinander. Wir gehen mal in die Spitzengruppe, in die Top 10. Wer steht höher? Bayer Leverkusen oder der HSV?
Da würde ich sagen, inzwischen Bayer Leverkusen, weil Bayer Leverkusen, ja klar, HSV jetzt seit 7 Jahren nicht mehr am Start.
Aber wann ging Bayer Leverkusen an den Start? Das spielt ja auch eine Rolle.
Ja, stimmt. Aber die sind ja nun mittlerweile auch schon seit 35 Jahren durchgehend in der ersten Liga. Und haben natürlich im Schnitt deutlich mehr Punkte geholt. Ich bin bei den Leverkusen.
Ja, das ist falsch. Okay. Der HSV ist 6. und Leverkusen ist 9.
Okay.
Wer steht weiter oben? Der 1. FC Heidenheim
oder Holstein Kiel.
Oder Dynamo Dresden?
Dresden.
Ja, Dresden ist 39. Heidenheim ist 48. Dresden ist übrigens vor 30 Jahren aus der Bundesliga abgestiegen. weil der Bauunternehmer Otto dafür gesorgt hat, dass Dynamo in die Insolvenz ging, in die Insolvenz gerissen wurde, geritten wurde. Das jährt sich 30 Jahre. Weiß ich aber auch nur, weil ich mich am Wochenende mit Dynamo Dresden beschäftigt habe. Wer steht höher, Holstein Kiel oder Preußen Münster?
Preußen Münster.
Ja, 54. hat eine Saison da gespielt. Kiel ist 57. und vorletzter. Aber es gibt ja noch 5 Spiele. So, einen machen wir noch. Wer steht höher, die TSG Hoffenheim oder... Ah, Waldhof Mannheim. Das ist geografisch auch interessant, weil die sind dicht beieinander. Hoffenheim oder Mannheim?
Ich sage Hoffenheim.
Ja, 24. Mannheim ist 30. Die Top 3 sind Bayern München, Borussia Dortmund und Werder Bremen. So, das hast du sehr gut gemacht, sehr ordentlich gemacht, würde ich sagen. Das war die ewige Tabelle der Bundesliga-Auslöser, der VfL Wolfsburg, der eben nicht von 15 auf 14 gesprungen ist. Wolf, apropos Wolf, von mir gibt's Wolf Ellis für unsere Spotify-List. No Hard Feelings. Und du nimmst wahrscheinlich Chris de Burgh, ne?
Ich nehme auf jeden Fall Chris de Burgh und ich möchte hinten raus auch nochmal ganz kurz sagen, vielen Dank für all die Sachen, die wir wieder bekommen haben. Wir haben ja auch ein Action-Figuren-KI-Bild bei uns gepostet. Das kam natürlich auch entsprechend gut an. Vielen Dank dafür.
Heißer Trend.
Reaktion, absolut. Und dann kam unter anderem noch von vielen, unter anderem auch mal wieder von Brigitte ein Feedback, die gesagt hat, ich mag euch beide, deswegen hätte ich auch sozusagen jedem von euch einen Punkt am Wochenende gegönnt. Ist natürlich auch
Dankeschön.
Sehr nett. Dankeschön. Genau, und Rolf hat mir noch geschrieben, dass ich letzte Woche seinen Gag verballert habe. Das kennt man so eigentlich gar nicht von mir. Also all die Geschichten, was hat er geschrieben?
Welchen Gag meint er?
Er hatte geschrieben, wann sonst als in einer Saison ohne Holstein Kiel und St. Pauli in der Liga könnte der HSV denn aufsteigen? Das wird mein Narrativ sein. So, jetzt haben wir das nochmal richtig vorgelesen. Und ich hatte das vergangene Woche nur so ein bisschen paraphrasiert wahrgegeben, beziehungsweise wiedergegeben, so ist es richtig. Genau, also von daher, Rolf, auch das haben wir beseitigt und ansonsten hoffen wir einfach, dass ihr ein bisschen fresher seid als wir in dieser Folge oder ich. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter und hören wir uns denn eigentlich Ostermontag wieder? Finden wir raus,
Das ist eine gute Frage, ne? Also ich bin Ostermontag bin ich zumindest mal unterwegs, familiäre Aktivitäten, aber die dauern ja dann eher über den Tag verteilt. Also ich würde nicht ausschließen, dass wir uns abends wiedersehen, wieder hören, also meinetwegen, aber ich muss das mit meiner Familie nochmal abstimmen. Ja. Wir erscheinen, aber guck mal, jetzt ist es schon 22.30 Uhr, für die meisten erscheinen wir jetzt wahrscheinlich eh auch erst am Dienstag.
Ja.
Und vielleicht erscheinen wir Ostern auch erst am Dienstag, aber vielleicht auch am Montag. Damit habe ich deine Frage sehr schwammig beantwortet, wie du sonst meine Fragen beantwortest.
In jedem Fall einfach uns folgen, die Bimmel aktivieren und dann bekommt ihr auf jeden Fall rechtzeitig, pünktlich, wenn sie dann veröffentlicht wird, die aktuelle Folge. Habt eine schöne Woche, vielen Dank und ich freue mich auf euch. Bis bald. Danke, Auge.
Ich freue mich auch. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.